Vor einigen Jahren waren unsere Tochter und ihr Mann gebeten worden, gemeinsam eine PV-Klasse mit 5 lebhaften kleinen Jungen im Alter von 4 Jahren zu unterrichten. Unsere Tochter war zuständig für den Unterricht und unser Schwiegersohn war der Aufpasser vom Dienst. Sie gaben ihr Bestes, um zwischen dem gelegentlichen Chaos einigermaßen für Ruhe zu sorgen und den Kindern Evangeliumsgrundsätze zu vermitteln. Einmal gab es einen besonders unruhigen Unterricht. Nachdem ein quirliger Junge bereits mehrere Male verwarnt worden war, brachte ihn unser Schwiegersohn aus der Klasse. Die beiden standen da draußen auf dem Gang und unser Schwiegersohn wollte gerade damit beginnen, dem Jungen einen Vortrag über sein Betragen zu halten und ihm zu sagen, dass er nun zu seinen Eltern gehen müsse. Da reckte der Junge den Arm in die Höhe und platzte heraus: "Manchmal ist es einfach schwer für mich, an Jesus zu denken." Wir alle sind auf dem Weg durchs Erdenleben Prüfungen und Leid ausgesetzt, so herrlich das beabsichtigte Ziel und so aufregend der Weg dorthin auch sind. Elder Joseph P. Versin hat gesagt: "Kummer ereilt uns alle irgendwann einmal. Irgendwann kommt die Zeit, da jeder Leid erleben muss. Niemand ist davon ausgenommen. Der Herr bewahrt in seiner Weisheit niemanden vor Leid und Traurigkeit. Doch ob wir diesen Weg nun in Frieden zurücklegen oder nicht, hängt in großem Maße davon ab, wie gut es uns gelingt, an Jesus zu denken. Friede im Denken, Friede im Gewissen und Friede im Herzen beruhen nicht darauf, dass wir es schaffen, Prüfungen, Leid oder Kummer aus dem Weg zu gehen. Denn trotz unserer aufrichtigen Bitte ändert nicht jeder Sturm seine Richtung und nicht jedes Gebrechen wird geheilt. Auch verstehen wir vielleicht nicht jede Lehre und jeden Grundsatz völlig und können auch nicht alles zur Gänze umsetzen, was uns die Propheten, Seher und Offenbarer sagen. Und dennoch ist uns Friede verheißen. Doch er ist an eine Bedingung geknüpft. Im Johannesevangelium sagt der Erretter, dass wir trotz der Anfechtungen im Leben guten Mutes sein und Hoffnung haben können und dass wir uns nicht zu fürchten brauchen. Er verkündet: "In mir habt ihr Frieden." Der Glaube an Jesus Christus und sein Sühnopfer ist der erste Grundsatz des Evangeliums und die Grundlage, auf der unsere Hoffnung auf Friede in dieser Welt und ewiges Leben in der künftigen Welt beruht, und dies wird auch immer da so sein. Es gibt ein einfaches Muster, das uns bei unserem Streben nach Frieden inmitten der täglichen Herausforderungen helfen soll. Wir sollen unsere Gedanken stets auf den Erretter richten, denn er hat gesagt: "Lerne von mir und höre auf meine Worte, wandle in der Sanftmut meines Geistes, dann wirst du Frieden haben in mir. Ich bin Jesus Christus." Lerne, höre, wandle, 3 Schritte mit einer Verheißung. Erstens, lerne von mir. In Jesaja lesen wir: "Viele Nationen machen sich auf den Weg. Sie sagen: Kommt, wir ziehen hinauf zum Berg des Herrn und zum Haus des Gottes Jakobs. Er zeige uns seine Wege." In den Tempeln, von denen es ja immer mehr auf Erden gibt, erfahren wir etwas über Jesus Christus und seine Rolle im Plan des Vaters als Schöpfer dieser Welt, als unser Erretter und Erlöser und als Quelle unseres Friedens. Präsident Monson hat gesagt: "Die Welt kann ein schwieriger und anstrengender Ort sein. Wenn Sie und ich zum Heiligen Haus Gottes gehen und uns der Bündnisse erinnern, die wir darin schließen, werden wir besser imstande sein, jede Prüfung zu ertragen und jede Versuchung zu überwinden. An diesem heiligen Zufluchtsort finden wir Frieden." Als ich in Südamerika diente, kam ich eines Tages bei einer Pfarrkonferenz einer Aufgabe nach und traf dabei auf ein Paar, das wegen seines kurz zuvor verstorbenen kleinen Sohnes trauerte. Ich lernte Bruder Tumiri bei einer Unterredung im Rahmen der Konferenz kennen und erfuhr von seinem Verlust. Während unseres Gesprächs erzählte er mir, dass ihn nicht nur der Tod seines Sohnes bedrücke, sondern auch, dass er auch die Aussicht, dass er ihn nie wieder sehen werde. Er erklärte, dass sie noch nicht so lange der Kirche angehöre und dass ihr Erspartes vor der Geburt ihres kleinen Sohnes nur für einen einzigen Tempelbesuch gereicht habe, bei dem sie sich sowohl als Ehepaar aneinander siegeln ließen, als auch an ihre beiden Töchter. Anschließend, so erzählte er, haben sie Geld für einen weiteren Tempelbesuch gespart, doch sie sei noch nicht in der Lage gewesen, sich an ihrem kleinen Sohn siegeln zu lassen. Da ich erkannte, dass hier ein Missverständnis vorlag, erklärte ich ihm, dass er seinen Sohn wiedersehen werde, sofern er treu bleibe, da die Siegelung, durch die er mit seiner Frau und mit seinen Töchtern verbunden ist, auch umfasse, dass er an seinen Sohn gebunden sei, der ja im Bund geboren worden war. Staunend wollte er wissen, ob dies denn wirklich wahr sei. Ich bestätigte ihm dies. Danach bat er mich, ob ich nicht auch mit seiner Frau sprechen könne, die in den 2 Wochen seit dem Tod seines Kindes untröstlich gewesen war. Also setzte ich mich am Sonntagnachmittag nach der Konferenz mit Schwester Turimi zusammen und erklärte auch ihr diese herrliche Lehre. Obgleich der Schmerz wegen ihres Verlustes noch immer frisch war, gab es für sie nun einen Hoffnungsschimmer. Unter Tränen fragte sie, werde ich meinen kleinen Jungen wirklich in den Armen halten können? Ist er wirklich für immer mein? Ich versicherte ihr, dass die Siegelungsmacht im Tempel durch die Vollmacht Jesu Christi wirksam wird und dass sie wieder mit ihrem Sohn zusammen sein und ihn in Arm halten werde, sofern sie ihren Bündnissen treu bleibe. Obgleich Schwester Tumiri wegen dieses Todesfalls das Herz gebrochen war, verließ sie unser Treffen mit Tränen der Dankbarkeit. Wegen der heiligen Handlung des Tempels, die durch unseren Erretter und Erlöser möglich sind, war sie mit Frieden erfüllt. Bei jedem Tempelbesuch, durch alles, was wir hören, tun und sagen, durch jede heilige Handlung, an der wir teilnehmen und durch jeden Bund, den wir schließen, werden wir auf Jesus Christus hingewiesen. Wir verspüren Frieden, wenn wir seine Worte hören und von seinem Beispiel lernen. Präsident Hinckley hat gesagt, gehen Sie ins Haus des Herrn und spüren Sie dort seinen Geist. Treten Sie mit ihm in Verbindung. Dann wird Ihnen Friede zuteil, wie Sie ihn nirgends sonst finden können. Zweitens, höre auf meine Worte. Sei es durch meine eigene Stimme oder durch die Stimme meiner Knechte, das ist dasselbe. Von den Tagen Adams an und durch alle Zeitalter hindurch bis zu unserem derzeitigen Propheten Thomas Spencer Monson spricht der Herr immer durch seine bevollmächtigten Vertreter. Diejenigen, die auf die Worte des Herrn, wie sie durch seine Propheten überbracht werden, hören und ihnen Beachtung schenken, finden Sicherheit und Frieden. Im Buch Mormon finden wir viele Beispiele dafür, wie wichtig es ist, dem Rat des Propheten zu folgen und ihn zu unterstützen. Darunter auch eine Lehre, die wir in Lehis Vision vom Baum des Lebens in 1. Nephi Kapitel 8 entnehmen. Noch nie war das große und geräumige Gebäude so voll gewesen und noch nie war der Lärm, der durch dessen offene Fenster dringt, so irreführend, höhnisch und verwirrend wie heute. Wir lesen von 2 Personengruppen und ihrer Reaktion auf die Rufe aus dem Gebäude. Ab Vers 26 lesen wir, und auch ich ließ meine Augen umherschweifen und sah auf der anderen Seite des Flusses mit Wasser ein großes und geräumiges Gebäude. Und es war voll von Menschen, und sie standen da in der Haltung des Spottens und zeigten mit Fingern auf diejenigen, die herzugekommen waren und von der Frucht aßen. Und nachdem sie von der Frucht gekostet hatten, schämten sie sich, weil die anderen sie verspotteten, und sie fielen ab auf verbotene Pfade und gingen verloren. In Vers 33 lesen wir von anderen Menschen und ihrer Reaktion auf den Spott aus dem Gebäude. Lehi beschreibt, dass diejenigen, die im Gebäude waren, mit dem Finger der Verachtung auf mich und auf diejenigen deuteten, die ebenfalls von der Frucht aßen. Aber wir beachteten sie nicht. Ein Hauptunterschied zwischen denjenigen, die sich schämten und verloren gingen, und denjenigen, die den Spott aus dem Gebäude nicht beachteten und beim Propheten blieben, steckt also in diesen beiden Formulierungen. Erstens, nachdem sie gekostet hatten, und zweitens, diejenigen, die von der Frucht aßen. Die erste Gruppe war am Baum angekommen und verweilte eine Zeit lang beim Propheten, aber sie kostete bloß von der Frucht. Weil sie nicht weiter aßen, konnte der Spott aus dem Gebäude sie aus der Bahn werfen und sie vom Propheten wegbringen, sodass sie auf verbotene Pfade gerieten und verloren gingen. Das Gegenteil zu denjenigen, die kosteten und verloren gingen, bilden diejenigen, die weiterhin von der Frucht genossen. Sie ignorierten den Tumult aus dem Gebäude, blieben beim Propheten und erfreuten sich der damit einhergehenden Sicherheit und des damit einhergehenden Friedens. Wir dürfen uns dem Herrn und seinen Dienern nicht nur in Teilzeit verpflichten, denn dann lassen wir zu, dass wir verletzlich werden, denen ausgesetzt, die unseren Frieden stören wollen. Wenn wir aber auf das hören, was der Herr durch seine bevollmächtigten Diener kundtut, stehen wir an heiligen Stätten und wanken nicht. Der Widersacher bietet uns unechte, fadenscheinige Lösungen an. Sie geben keine Antwort, sondern führen uns nur weiter von dem Frieden weg, den wir anstreben. Sein Angebot besteht aus einer Fata Morgana, die nur dem Anschein nach hieb- und stichfest ist. Letzten Endes bricht sie, genau wie das große und geräumige Gebäude, in sich zusammen und begräbt alle unter ihren Mauern, die darin nach Frieden suchen. Wahrheit findet sich in dem schlichten PV-Lied. Wie es der Prophet sagt, Gottes Gebote will ich befolgen, dann wandle ich sicher, dann finde ich Ruhe. Drittens, wandle in der Sanftmut meines Geistes. Egal wie weit wir vom Pfad abkommen, der Erretter lädt uns ein, zurückzukommen und mit ihm zu wandeln. Die Einladung, mit Jesus Christus zu wandeln, ist eine Einladung, ihn nach Gethsemane und von Gethsemane nach Golgotha und von Golgotha zum Gartengrab zu begleiten. Es ist die Einladung, sein großes Sühnopfer, dessen Reichweite genauso individuell wie unbegrenzt ist, anzuerkennen und anzuwenden. Es ist die Einladung, umzukehren, sich auf die reinigende Macht des Erretters zu stützen und nach seinen liebevoll ausgestreckten Armen zu greifen. Es ist die Einladung, Frieden zu finden. Wir alle haben schon einmal den Schmerz und den Kummer verspürt, die mit Sünde und Übertretung einhergehen. Denn wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, führen wir uns selbst in die Irre und die Wahrheit ist nicht in uns. Doch auch wenn unsere Sünden rot wie Scharlach wären, wenn wir das Sühnopfer Jesu Christi anwenden und durch aufrichtige Umkehr mit ihm wandeln, sollen sie weiß werden wie Schnee. Auch wenn wir mit Schuld beladen sind, werden wir Frieden erlangen. Alma der Jüngere musste sich, als ihm ein Engel des Herrn erschien, mit seinen Sünden auseinandersetzen. Er beschreibt dies mit folgenden Worten: Meine Seele wurde im höchsten Grad gemartert und mit all meinen Sünden gepeinigt. Ja, ich sah, dass ich mich gegen meinen Gott aufgelehnt hatte und dass ich seine heiligen Gebote übertreten hatte. So schwerwiegend waren seine Sünden. Doch inmitten dieser Qual, so fährt er fort, dachte ich auch daran, dass ich gehört hatte, wie mein Vater dem Volk prophezeite, dass ein gewisser Jesus Christus, ein Sohn Gottes, kommen werde, um für die Sünden der Welt zu sühnen. Da rief ich in meinem Herzen aus: O Jesus, du Sohn Gottes, sei barmherzig zu mir. Und erst als ich den Herrn Jesus Christus um Barmherzigkeit anrief, habe ich Vergebung für meine Sünden empfangen. Aber siehe, ich rief ihn an und ich fand Frieden für meine Seele. Genau wie Alma finden auch wir Frieden für unsere Seele, wenn wir mit Jesus Christus wandeln, von unseren Sünden umkehren und die reinigende Macht des Erretters in Anspruch nehmen. Der Friede, den wir anstreben, erfordert mehr als bloßes Sehnen. Er erfordert, dass wir handeln, von Jesus Christus lernen, auf seine Worte hören und mit ihm wandeln. Wir können vielleicht nicht alles steuern, was um uns herum geschieht, aber wir können steuern, wie wir selbst das Muster für Frieden umsetzen, das der Herr festgesetzt hat. Jenes Muster, das es uns leicht macht, häufig an Jesus zu denken. Ich bezeuge, dass Christus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist und dass wir nur durch ihn wahren Frieden in diesem Leben und ewiges Leben in der künftigen Welt erlangen können. Im Namen Jesu Christi. Amen.